Julia Brückner. Der Fluch der Statue. Erschienen im Überreuter Verlag 2007.
Manchmal kann ich unser Glück noch immer nicht fassen. Womit haben wir bloß dieses traumhafte Anwesen verdient?
Dr. Mittelbergers Augen leuchteten, während sein Blick über den weitläufigen Park mit den uralten Bäumen schweifte. Im warmen Licht der Abendsonne erglühten die roten Dahlien auf den Rabatten und silbrige Fäden spannten sich zwischen den Strauchrosen.
Am Anfang dachte jeder, dem ich diese Geschichte erzählte, ich wollte ihn auf den Arm nehmen.
Irma setzte sich zu ihrem Bruder und zupfte das Tischtuch zurecht. Wegen des milden Spätsommerwetters hatte sie auf der Terrasse gedeckt.
Es ist ja wirklich kaum zu glauben, dass man eine gut erhaltene Villa so mir nichts, dir nichts geschenkt bekommt. Noch dazu mit allem drum und dran.
Kopfschüttelnd musterte Irma die beiden Sphinxfiguren am unteren Ende der Freitreppe, den runden Platz davor und die gepflegten Kieswege, die sich in verschiedenen Richtungen zwischen hohen Bäumen und allerlei Buschwerk verloren. Nicht weit entfernt vom Haus glitzerte rechter Hand ein Teich, dessen Mittelpunkt eine kleine Insel bildete. Ein schneeweißer, thailändischer Tempel grüßte von dort herüber.
»Aber was diese Gruselkammern betrifft, Alfons?«
Die Frau furchte die Stirn.
»Da müssen wir was unternehmen.«
Dr. Mittelberger seufzte. Er goss sich Mineralwasser ein und trank in tiefen Zügen. Gern hätte er die friedliche Stunde genossen, ohne an die lauernde Gefahr im Dachgeschoss erinnert zu werden.
»Es kann nicht angehen, Alfons, dass die Kinder da oben derartige Hirngespinste entwickeln, dass sie Fieber und Albträume bekommen, sich in Fantasiegeschichten hineinsteigern, die einem die Haare zu Berge stehen lassen und...«
»Da kommen die beiden«, sagte Dr. Mittelberger. »Wir können essen.« Paula und Bernhard hielten am Fuße der Treppe und warfen ihre Räder ins Gras. Dann stürmten sie die Stufen hinauf.
»Sind wir zu spät?«
»Es geht gerade noch. Lauft rasch ins Bad und wascht euch die Hände.«
Irma beugte sich vor, während die Geschwister im Haus verschwanden, und fragte leise und eindringlich,
»Was muss noch passieren, Alfons? Der alte Plunder hat unserem Paulchen eine Gehirnerschütterung beschert. Willst du, dass deine Kinder einen bleibenden Schaden davontragen?«
»Ach, Irma«, Dr. Mittelbergers Stimme klang gequält. »Wir haben Frau Miracosta Fairmaster versprochen, dass alles so bleibt, wie es ist. Nur unter dieser Bedingung hat sie uns die Villa anvertraut. Außerdem...«
»Redet ihr über das verbotene Zimmer?«
Atemlos plumpste Paula auf einen Stuhl und griff nach ihrem Glas. »Davon würde ich am liebsten überhaupt nichts mehr hören.« Bernhard setzte sich neben seine kleine Schwester und streckte die langen Beine aus.
»Können wir nicht einfach so tun, als ob es nicht existierte?«
Irma reichte ihm den Brotkorb.
»Ich habe eurer seligen Mutter in ihrer letzten Stunde hoch und heilig versprochen, dass ich euch hüten werde wie meinen Augapfel.« »Aber das tust du doch, Irmela«, schmeichelte Paula und streichelte ihrer Tante den Arm. »Noch viel, viel besser als dein Augapfel.«
Die Frau tupfte sich eine Träne fort und stellte den Korb wieder hin. Eine Weile sprach niemand. Jeder war mit seiner Mahlzeit beschäftigt. Am Horizont, hinter der Stadtkirche von Erlenburg, ging langsam die Sonne unter. Sie tauchte Dächer und Türme in rosiges Licht. Irgendwo in einem der mächtigen Bäume klopfte ein Specht.
»Was habt ihr heute getrieben?« fragte Dr. Mittelberger,
während er sich ein Stückchen Wurst pellte.
»Olli und ich haben zusammen für die dusselige Englischarbeit gebüffelt«, sagte Bernhard. »Die Weiber...«
»Bernie«,
warnte die Tante. Er verdrehte die Augen.
»Also gut. Paulchen und Annika haben Onkel Horst mit dem Brombeergelee geholfen. Frau Baumann ist mal wieder auf Geschäftsreise.«
»Wir kriegen auch ein paar Gläser von dem Gelee«, rief Paula. »Es schmeckt super!«
Da klingelte drinnen das Telefon. Dr. Mittelberger erhob sich.
»Kann ich noch ein gefülltes Ei haben?«
bat Paula, die wie üblich einen Riesenappetit hatte.
»Und reich mir mal bitte den Käse, Bernie.«
»Es gibt keinen schöneren Tod als Platzen«, ulkte er.
Doch sie scherte sich nicht darum und kaute andächtig.
Die rötlichen Locken kräuselten sich um ihr rundes, sommersprossiges Gesicht. Allmählich sank Dämmerung über den Park. Kein Windhauch regte sich. Es roch nach gemähtem Gras und Astern. Vom Teich klang das Quaken der Frösche herüber, begleitet vom Zirpen der Grillen.
»Morgen gibt es wieder einen schönen Tag«, prophezeite Irma. »Wer war das, Alfons?«
»Frau Mira Costa Fairmaster. Ich soll euch alle grüßen. Sie und ihr Papagei sind gut auf ihrem Weingut angekommen.«
Er schob sich hinter den Tisch und nahm eine Scheibe Brot. Einen Moment noch zögerte Irma, doch dann kam sie erneut auf ihr Problem zu sprechen.
»Diese Frau macht doch einen sympathischen und recht vernünftigen Eindruck. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich dagegen sperren sollte, wenn wir das Gerümpel unter dem Dach entfernen und mal ordentlich sauber machen.«
»Nein«,
Paulchen verschluckte sich fast.
»Wir wollen alles behalten. Die Reiseandenken des Kapitäns können noch so viele spannende Geschichten erzählen.«
Bernhard nickte.
»So was Großartiges wird uns im Leben nicht wiedergeboten. Das kann man nicht aufgeben.«
»Ach, jetzt schlägt's aber 13.
Irma schlug auf den Tisch, dass die Teller wackelten.
»Paulchen ist beinahe draufgegangen und ihr anderen habt auch genug Schrammen abgekriegt.« »Das war unsere eigene Schuld«,
Paula schniefte.
»Oder vielmehr meine. Die anderen sind nur nach Akiribamba gekommen, um mir zu helfen.«
»Akiribamba! Schon wieder diese Wahnsinnsgeschichte!«
Auf Irmas Stirn bildete sich eine steile Falte. »Wenn das so weitergeht, landet ihr alle im Irrenhaus.«
»Irma«, mahnte Dr. Mittelberger.